Herzlich willkommen bei 9500, der Villach-Podcast. Alles außer Blabla. Hier gibt Villachs Bürgermeister Günter Albel Einblicke in Kommunalpolitik und versucht, Zusammenhänge, Abläufe und strategische Überlegungen verständlich zu machen. Günter Albel wurde 2015 zum Bürgermeister gewählt und 2021 im Amt bestätigt. Zudem ist er Obmann des Kärntner Städtebundes. Villach ist mit rund 66.000 Einwohnerinnen und Einwohnern Österreichs größte Nicht-Landeshauptstadt. Und 9.500, falls Sie sich das schon zu Beginn gefragt haben sollten, das ist Villachs Postleitzahl. Schön, dass Sie uns begleiten.
Hallo, hier spricht Bürgermeister Günter Albel. Im März wird weltweit immer der Frauentag gefeiert und wir schauen uns das dieses Mal in Villach an. Wie gleichberechtigt ist unsere Stadt? Wie steht es um Einkommen, Sicherheit, politische Mitbestimmung und Vereinbarkeit von Job, Familie in unserer Stadt? Mein Gast ist die Frauenbeauftragte der Stadt Villach, die Juristin Alisa Herzog. Sie weiß, wo es in unserer Stadt Fortschritte gibt und wo Baustellen offen sind. Herzlich willkommen, liebe Alisa. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Und meine erste Frage ist, was bedeutet der Internationale Frauentag für dich beruflich und persönlich?
Ja, danke vielmals für die Einladung. Ich finde, das ist eine tolle Plattform auch für das Frauenbüro, dass man sichtbar ist, auch bei dir im Podcast. Ich fange einmal mit dem Beruflichen an. Was bedeutet der Frauentag für mich beruflich? Es ist natürlich die wichtigste Veranstaltung im Jahr. Also rund um den Frauentag passiert ja vor allem in den Frauenbüros österreichweit oder bei Vereinen, die sich mit Gleichstellungsthemen beschäftigen, immer sehr viel. Und es ist ja so, dass der Frauentag aus einer Protestbewegung entstanden ist vor über 100 Jahren. Also dass Frauen für Gleichberechtigung gekämpft haben, für bessere Arbeitsbedingungen, für das Wahlrecht. Und heutzutage ist es immer noch ein Kampf um Gleichberechtigung, der aber ein bisschen anders geführt wird. Das heißt, beruflich steht der Frauentag einfach symbolisch für alles, was Frauen bereits erkämpft haben, für alles, was noch erkämpft werden muss. Und was der Frauentag einmal definitiv nicht ist, ist ein Tag für Blumen.
Okay.
Persönlich steht der Frauentag für mich für Wertschätzung gegenüber Frauen, was Frauen täglich leisten, was sie bereits erreicht haben, wofür sie täglich kämpfen. Und er steht für mich auch für eine klare Wertehaltung. Also dass Frauen und Männer gleichberechtigt leben, dass sie gleich teilhaben an Politik, an Gesellschaft, an ja, am täglichen Leben.
Du hast gesagt, nicht für Blumen steht der Frauentag. Das wird jetzt die Blumenhändler zwar nicht freuen, aber natürlich hast du recht. Und ich habe dich ja anmoderiert mit dem Titel, du bist die Frauenbeauftragte der Stadt Villach. Seit wann gibt es denn eigentlich dieses Profil, diesen Job und was sind deine Kernaufgaben?
Also die Frauenbeauftragte gibt es seit über 30 Jahren. Also das Frauenbüro ist Anfang der 90er Jahre entstanden aus der österreichweiten Frauenbewegung. Ich selbst übe die Funktion seit 2021 aus und die Hauptaufgaben sind ja Veranstaltungsorganisation bzw. auch Konzepterstellung für Veranstaltungen. Also wir schauen uns an, welche Themen sind gerade relevant in der Bevölkerung und wo kann man sensibilisieren, wo kann man Öffentlichkeitsarbeit leisten. Wir wickeln Projekte ab zu gleichstellungsrelevanten Themen, auch gemeinsam mit Vereinen in Villach. Also es gibt wirklich sehr viele engagierte Frauen an dieser Stelle, um das zu erwähnen, die wirklich tolle Arbeit leisten. Ich mache auch Beratung von Frauen, teilweise juristische Beratung, weil es doch meine Profession ist, aber auch Frauen, die Anschluss suchen in Villach beispielsweise, die neu zuziehen und sich informieren wollen, welche Netzwerke gibt es, welche Angebote gibt es. Oder Frauen, die einen Kinderbetreuungsplatz suchen beispielsweise. Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, wobei da gibt es andere Anlaufstellen, an denen und die dann weiterverweist.
Mhm. Aber dann sind wir eh schon richtig im Thema drin. Es geht ja um Lebensrealitäten. Was sind so die Dinge, die Frauen wirklich ganz besonders treffen? Da ist meine nächste Frage, wo stehen Frauen in Villach aktuell besonders gut da?
Mhm. Also ich kann das mit Zahlenmaterial untermauern, weil wir haben kürzlich 2025 auch den zweiten Villacher Frauenbericht erstellt. Also Frauen in Villach, genauso wie in ganz Österreich, haben ein sehr hohes Bildungsniveau. Das Bildungsniveau ist auch in den letzten 20 Jahren gestiegen, teilweise sogar höher als das der Männer. Dann die Erwerbsquote in Villach ist grundsätzlich sehr hoch, wobei man dazu sagen muss, dass die Teilzeitquote bei Frauen, also bei über 40% liegt. Also über 40% aller erwerbstätigen Frauen in Villach und auch in Österreich sind in Teilzeit beschäftigt. Was mir sehr positiv aufgefallen ist, ist zum Beispiel, dass die Elektrotechnik in Villach der zweitbeliebteste Lehrberuf bei Mädchen ist.
Spannend.
Ja, also der beliebteste bei den Burschen und der zweitbeliebteste bei den Mädchen, was für den Standort Villach spricht als Ausbildungsort. Im Bereich der Gesundheit ist jetzt nicht Villach, ist ganz Kärnten Modellregion für Gendermedizin beispielsweise. Also da wird auf dem Gebiet sehr viel getan und generell also die Vereinsarbeit, die Vernetzung unter Organisationen, die sich für Frauen und Mädchen einsetzen, funktioniert in Villach sehr gut.
Okay, das klingt alles sehr, sehr gut, aber natürlich muss man auch die Punkte ansprechen, die nicht so gut sind. Wo gibt es einen Nachholbedarf?
Also eine Zahl, die mir da immer besonders im Kopf bleibt, ist im Bereich der Gesundheit. Zum Beispiel, dass Villach eine sehr geringe Versorgungsdichte mit Kassenärztinnen und Ärzten im Bereich der Gynäkologie hat. Also das kommt da aus dem Gleichstellungsindex des österreichischen Städtebundes heraus und dass eben die Teilzeitquote extrem hoch ist. Wir haben im Frauenbericht auch Einkommen verglichen und zwar in den Jahren, wo Frauen einfach in ihrem Erwerbsleben den größten Einschnitt erleben, zwischen 31 und 40 und dann weiter zwischen 41 und 50. Also das sind vor allem die Jahre, in denen Kinderbetreuungszeiten relevant werden und wo Frauen einfach ihr Erwerbsleben zugunsten von unbezahlter Care-Arbeit, sage ich einmal so, zurücknehmen. Und da merkt man, dass der Unterschied schon zwischen 1.000 und 1.500 Euro im Monat beträgt an den Einkommen und diese Lücke holen Frauen in ihrem Erwerbsleben ganz schwer auf.
Mhm. Du hast jetzt zweimal den Bericht angesprochen. Mhm. Kann man den auch nachlesen?
Selbstverständlich. Also der Bericht ist auf der Homepage abrufbar und wir haben natürlich auch gedruckte Exemplare, die man im Frauenbüro abholen kann.
Okay. Spürt man in Villach einen Gender Pay Gap? Und bitte erklär diesen häufig verwendeten Begriff, denn manche verstehen den natürlich nicht.
Mhm. Also Villach ist jetzt keine Ausnahme, also man spürt den Gender Pay Gap natürlich auch in Villach. Gender Pay Gap heißt ganz einfach der Einkommensunterschied zwischen den Geschlechtern, der wirklich auf das Geschlecht zurückzuführen ist. Es gibt verschiedene Berechnungsmethoden, das macht es auch immer sehr kompliziert, sage ich einmal so, aber grundsätzlich beim Gender Pay Gap werden Einkommen von Vollzeitbeschäftigten Männern und Frauen verglichen. Es werden gewisse Faktoren herausgerechnet, weil natürlich ein Einkommensunterschied, der branchenabhängig ist, der auf eine höhere Dienstzugehörigkeit zum Beispiel zurückzuführen ist, das ist ja mehr oder weniger wohl gerechtfertigt, aber der Gender Pay Gap, der dann auch wirklich veröffentlicht wird, bleibt dann übrig. Also das ist dann der Unterschied zwischen den Gehältern, der nicht erklärbar ist. Das heißt, man geht davon aus, dass der rein aufs Geschlecht zurückzuführen ist.
Okay, danke einmal kurz. Wie familienfreundlich ist Villach wirklich?
Ich finde die Frage schwierig. Also grundsätzlich glaube ich, dass es schon Initiativen gibt in Villach, dass Villach eine familienfreundliche Stadt ist. Ich frage mich noch immer, was bedeutet familienfreundlich? Weil die meisten Initiativen, die es gibt, zielt natürlich darauf ab, auch den Alltag für Frauen einfacher zu machen, sage ich einmal so. Aber Familie betrifft ja nicht nur die Frau. Und ich habe mir bei dem Thema auch Gedanken gemacht, was ich glaube, was vielleicht auch die Situation verbessern würde. Also im Sinne von, dass man von diesen klassischen Geschlechterrollen wegkommt. Also dass der Mann der Erhalter, der Versorger der Familie ist. Also dass der Mann auch vor allem finanzielle Stabilität mit sich bringt und dass Frauen für die Betreuung von Kindern, von Angehörigen oder für Pflegetätigkeiten eben zuständig sind. Meiner Meinung nach kann das nur gelingen, wenn man sich wirklich auf oberster politischer Ebene getraut, das System zu verändern. Also dass man aus diesen Rollen herauskommt. Etwas, was zum Beispiel in anderen Ländern gut funktioniert, ist eine verpflichtende Väterkarenz. Also wir sehen das auch an Zahlen, dass ein minimaler Prozentanteil an Männern tatsächlich in Karenz geht. Und würde man das verpflichtend einführen, das heißt jetzt nicht nur die zwei Sommermonate sozusagen, sondern wirklich ein Zeitraum, der für die Unternehmen spürbar ist und der auch für die Familie spürbar ist, sprich 6 Monate oder ein Jahr, dann glaube ich, dass man da schon etwas verändern könnte. Also ich kenne jetzt an keine Studie, die sagt, es ist schlecht für das Kind, wenn man bereits im frühkindlichen Alter mehr Zeit mit beiden Elternteilen verbringt. Es würde für Frauen bedeuten, dass sie einfach früher und stabiler in den Beruf zurückkehren. Und es würde einfach die Verteilung von Sorgearbeit wesentlich verändern, wenn Männer mehr Betreuungszeit übernehmen. Und verpflichtend jetzt nicht deshalb, weil Männer nicht bereit sind, in Karenz zu gehen. Also ich glaube vor allem die Generation an Vätern, die jetzt nachkommt, ist sehr wohl bereit, Betreuungszeiten zu übernehmen, aber es ist oft einfach aufgrund von Unternehmensstrukturen oder aus finanziellen Gründen einfach nicht möglich. Da sind wir wieder beim Gender Pay Gap. Also so wird sich das System auch nicht verändern.
Gibt es da positive Beispiele, du hast es ja genannt, in Europa, die man da hervorheben kann?
Also ein Land, in das wir immer blicken, ist Schweden, wo auch das System ein anderes ist und auch die finanzielle Abgeltung der Karenz anders geregelt ist. Oder wir haben auch Länder, wo diese Wahlmöglichkeit gar nicht so besteht wie bei uns. Dass man jetzt wirklich 2 Jahre zum Beispiel nach der Geburt zu Hause bleibt. Also da sind auch die Kinderbetreuungsangebote auch im frühkindlichen Alter ganz anders geregelt. Mhm. Und das sind halt auch Länder, wo der Gender Pay Gap im Vergleich zu Österreich zum Beispiel geringer ist.
Mhm. Du hast vollkommen recht, dass die Rollenverteilung natürlich bei uns noch eine, also bei uns meine ich in Österreich, noch eine sehr althergebrachte ist. Ich möchte vielleicht da einige Zahlen einbringen, wo ich glaube, dass Familienfreundlichkeit auch messbar ist, weil es beide Gruppen betrifft, nämlich Väter und Mütter. Ein paar Zahlen dazu. Wir haben als Stadt Villach vor 5 Jahren eine Betreuungsoffensive ausgerufen und wir haben geliefert. Gemeinsam mit privaten Anbietern haben wir ja rund 500 neue Kinderbetreuungsplätze geschaffen. Eine enorme Zahl, so glaube ich. So etwas hat es in Villach auch noch nie gegeben. Und das Ergebnis ist, dass wir 2027 im Kindergartenbereich an die 100%-Marke herankommen. Das wäre noch vor einigen Jahren wirklich undenkbar gewesen. So stelle ich mir auch Familienpolitik vor. Die öffentliche Hand sorgt für Rahmenbedingungen, die jungen Familien bekommen den Freiraum, den sie dann auch brauchen. Und ich glaube, auf diesen Kraftakt kann man schon auch ein bisschen stolz sein als Stadt Villach. Aber das betrifft ja nur einen Teil dessen, was du auch ganz richtig angesprochen hast.
Es ist auch bei Kinderbetreuungsplätzen auch wichtig, die wirklich auch ganztägig anzubieten. Also wir haben vor allem in den ländlichen Bereichen schon das Thema, wenn Kindergärten nicht bis 17, 18 Uhr geöffnet sind, dass das mit einer Vollzeiterwerbstätigkeit auch noch schwer vereinbar ist. Und das ist etwas, was in Villach positiv hervorzuheben ist.
War auch lange Thema, dass man auch in den kleineren Gemeinden die Zeit im Kindergarten ausweitet. Das ist mit dem neuen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz gut gelungen. Aber natürlich auch da gibt es Verbesserungsmöglichkeiten. Jetzt machen wir aber inhaltlich einen großen Schritt. Eine Frage an dich. Fühlen sich Frauen in Villach sicher?
Also ich würde das grundsätzlich mit Ja beantworten. Aus Erfahrung können wir im Frauenbüro zum Beispiel sagen, dass das Angebot an Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskursen in Villach sehr gut angenommen wird. Also da ist die Anfrage groß. Vor allem bekommen wir immer mehr Anfragen von Müttern, die für ihre Töchter solche Kurse buchen möchten. Da könnte man jetzt vielleicht sagen, vielleicht fühlen sich Frauen in Villach oder generell nicht sicher, weil ansonsten würde man so einen Kurs nicht besuchen wollen. Aber ich glaube, dass viele präventiv für das subjektive Sicherheitsgefühl dieses Angebot in Anspruch nehmen. Ein Thema, was bei uns aufschlägt, vielleicht da auf die Jugend bezogen, sind zum Beispiel K.O.-Tropfen. Also da haben wir letztes Jahr gemeinsam mit dem Verein Visible im CHS Villach ein Projekt umgesetzt, wo sich Jugendliche mit dem Thema beschäftigt haben und Kurzvideos zu diesem Thema gedreht haben. Und wie sehen Sie die Situation oder in welchen Situationen kommt man mit K.O.-Tropfen oder Vergewaltigungstropfen in Berührung? Und es ist schon ein Thema, das Frauen mehr betrifft als Männer, wobei auch junge Männer von Erfahrungen berichtet haben. Da ist im Zusammenhang mit K.O.-Tropfen halt zu sagen, dass viele, denen das passiert, ein irrsinniges Schamgefühl empfinden, sich selbst auch Vorwürfe machen, warum habe ich zu wenig aufgepasst oder wie habe ich das nicht bemerken können? Und da auf das Thema Sicherheit zurückzukommen, da ist vielleicht unser gesellschaftlicher Diskurs nicht ganz richtig. Weil wenn wir Frauen immer beibringen, wie sie sich verteidigen sollen, wie sie sich schützen sollen vor Angriffen, glaube ich, führt das an der eigentlichen Diskussion vorbei. Und ich habe auch damals bei diesem Projekt da ganz klar gesagt, wenn jemand K.O.-Tropfen verabreicht, das ist ja jetzt nichts, was man beim DM im Regal kaufen kann, sondern man informiert sich über diese Substanzen, man bestellt sie sich online und man geht dann mit dem Ziel, wohin jemanden diese Tropfen zu verabreichen. Und da muss man halt einfach sagen, die Verantwortung liegt ganz klar bei den Tätern. Und da, glaube ich, braucht es noch mehr Aufklärungsarbeit, auch für alle Institutionen, die involviert sind. Das fängt bei der Polizei an, das fängt beim Krankenhauspersonal an. Also da wirklich auch nicht zu hinterfragen, okay, wie viel Alkohol ist da jetzt wirklich geflossen oder wie hat sich das Opfer verhalten, sondern da wirklich auch darauf zu schauen, dass Fälle aufgeklärt werden, weil es ist eine Körperverletzung. Also das Verabreichen von K.O.-Tropfen ist eine Straftat. Und da, glaube wie muss man noch genauer hinschauen. Also das ist eben ein Thema, was bei uns aufschlägt.
Jetzt haben wir über die jungen Frauen gesprochen. Wenn man einen Schritt weiter geht, Thema häusliche Gewalt, wie ist denn da die Situation?
Also das Thema häusliche Gewalt ist natürlich ein Thema, was uns täglich im Frauenbüro beschäftigt, also wo wir viel Sensibilisierungs- und Öffentlichkeitsarbeit auch das ganze Jahr über machen. Das Thema häusliche Gewalt wird immer noch tabuisiert. Häusliche Gewalt ist ja in der Regel Gewalt in Paarbeziehungen, also wo viele vielleicht auch den Eindruck haben, okay, das ist jetzt eine Privatsache zwischen denen beiden, das geht mir als außenstehende Person nichts an. Und da muss einfach die Gesellschaft erkennen, also Politik, Gesellschaft erkennen, dass es kein privates Problem ist und dass da ein ganzes System auch dahinter steckt. Oder viele argumentieren dann, ja, wieso verlässt sie ihn denn nicht einfach oder wieso geht sie wieder zurück? Und das ist eine Frage, die man so nicht beantworten kann, weil das sind emotionale Abhängigkeiten, das sind vor allem finanzielle Abhängigkeiten. Also das hängt dann immer wieder mit dem Gender Pay Gap auch zusammen, dass Frauen vielleicht für sich die Entscheidung schon getroffen haben, aus dieser Gewaltbeziehung auszusteigen, aber einfach die Rahmenbedingungen nicht da sind. Mhm. Und wenn dann Kinder involviert sind, ist das natürlich dann noch schwieriger. Und Gewalt ist nicht immer nur körperliche Gewalt. Also ich sage, bei körperlicher Gewalt, da gibt es Gesetze, die einen Handlungsspielraum geben, wenn etwas passiert, aber Gewalt ist auch psychischer Natur. Also viele Frauen, das haben wir auch aus den Zahlen des Gewaltschutzzentrums gesehen, dass sie von Stalking, von Drohungen, Morddrohungen oder die Drohung auch gegenüber den Kindern oder gegenüber den Haustieren Gewalt auszuüben, beispielsweise Telefonterror. Heutzutage gibt es ja ganz andere technische Möglichkeiten, um jemandem das Leben schwer zu machen, sage ich mal so, weil ja alles digitalisiert ist. Da braucht es, glaube ich, auch mehr Verständnis, dass die Gewaltspirale einfach eine größere ist. Mhm. Also körperliche Gewalt ist dann die Spitze davon.
Wenn jetzt wir ganz konkret werden, eine Frau ist von häuslicher Gewalt bedroht, was konkret kann man machen und was kann man vor allem in Villach machen?
Also wenn jetzt dann zu mir eine Frau in die Beratung käme und mir ihre Situation schildert, ich würde einmal so sensibel wie möglich darauf reagieren, weil wenn sich jemand schon dazu äußert, dass er oder sie Gewalt erlebt hat, dann ist das schon ein sehr großer Schritt. Und eine Anlaufstelle in Villach, die wirklich sehr kompetente und verlässliche Arbeit leistet, ist das Frauenhaus. Das Frauenhaus ist 24 Stunden, 7 Tage die Woche geöffnet. Und etwas, was vielleicht viele nicht wissen, ist, dass das Frauenhaus bietet nicht nur Unterbringungsmöglichkeiten für Frauen und Kinder an, sondern man kann sich auch beraten lassen, wenn man möchte, anonym beraten lassen oder auch der Weg dorthin aus dieser Beziehung auszusteigen, kann ebenfalls vom Frauenhaus begleitet werden. Also man muss nicht im Frauenhaus unterkommen, um die Beratung in Anspruch zu nehmen.
Wie kommt man an die Nummer oder an die Beratung?
Über die Homepage natürlich.
Serviceergänzung. Die Webseite lässt sich via frauenhaus-villach.at finden.
Man kann anrufen, man kann sich per E-Mail beraten lassen, also wie es auch für die Frau am einfachsten ist. Weil ich sage, die Situation anzurufen ist ja vielleicht aufgrund privater Umstände ja auch nicht immer die einfachste. Mhm. Also da schauen dann die Mitarbeiterinnen wirklich auch, dass die Frau so sicher wie möglich ihren Weg gehen kann.
Und jetzt gibt es die Situation, wo man dann im Frauenhaus unterkommt und nicht nur Hilfe sucht und findet, sondern auch für eine Zeit lang in Wohnungen unterkommt. Kannst du das System nochmal ganz kurz erklären, auch was danach passiert?
Also du wirst die Übergangswohnungen ansprechen, genau. Das ist ein Projekt, das die Stadt Villach in Kooperation mit dem Frauenhaus umsetzt. Also wir haben zwei Gemeindewohnungen der Stadt Villach, die vom Frauenhaus gemietet werden, wo Frauen, wenn es das Sicherheitskonzept erlaubt, unterkommen können für ein halbes Jahr. Und in diesem halben Jahr werden sie weiterhin sozialarbeiterisch vom Frauenhaus betreut, auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben. Also das ist ein Zwischenschritt zwischen Frauenhaus und dann einer eigenen Wohnung. Mhm. Es ist nicht Voraussetzung, aber in der Regel werden diese Wohnungen vor allem für Frauen zur Verfügung gestellt, die auch Kinder haben, weil einfach die Wohnsituation im Frauenhaus natürlich in gewisser Weise beengt ist. So hat man die Möglichkeit, ein normales Leben wieder zu beginnen und vom Frauenhaus, aber auch nach Auszug aus dem Frauenhaus weiter betreut zu werden.
Schauen wir uns den Berufsalltag in unserer unmittelbaren Umgebung an. Wie hoch ist denn der Frauenanteil im Rathaus, im Gemeinderat? Ich glaube, da sind wir zumindest, was das Rathaus betrifft, mit deutlich über 50% weiblichen Mitarbeitern ja eher vorbildlich. Oder siehst du auch da noch Verbesserungsbedarf?
Ja, also wir haben im Rathaus einen Frauenanteil von über 50%, aber man muss sich in der Personalstatistik genauer anschauen, wo Frauen vor allem beschäftigt sind. Und das haben wir ja auch im Frauenbericht erhoben, beziehungsweise bekommen wir da ja auch jährlich die Daten. Also die meisten Frauen sind eher in den Beschäftigungsgruppen B und C, sage ich einmal so, also in der Sachbearbeitungsposition, in den Sekretariaten natürlich. Wir haben uns auch die Führungskräfte im Magistrat angeschaut und also da wirklich die Führungskräfte mit Personalverantwortung und da haben wir einen knappen Frauenanteil von 35%. Man muss sagen, dass in den letzten Jahren viele junge Frauen nachgekommen sind, also dass Führungspositionen schon mehr mit Frauen besetzt werden. Aber wenn man sich die Statistik genauer anschaut, sind vor allem viele Frauen auch in Stellvertretungen. Also nicht an der obersten Spitze, sondern die erste Stellvertretung sozusagen. Mhm. Vielleicht ein Thema, was wir vorher beim Gender Pay Gap noch nicht angesprochen haben, weil es gibt da schon einen Unterschied zwischen Privatwirtschaft und öffentlicher Dienst. Also dass der Gender Pay Gap in der Privatwirtschaft natürlich wesentlich höher ist, weil ja, da hat man keine so fixen Gehaltstabellen, wie wir im öffentlichen Dienst haben. Aber zu behaupten zum Beispiel, dass es im öffentlichen Dienst keinen Gender Pay Gap gibt, ist auch nicht richtig. Wir müssten nicht um das Grundgehalt verhandeln, aber man muss sich im öffentlichen Dienst vor allem das Zulagensystem anschauen. Also wie sind Verwendungszulagen beispielsweise, Dienst- und Verwendungszulagen, wie ist da der Ausschöpfungsgrad von Männern und Frauen? Wer wird eher bei Beförderungen berücksichtigt oder wie wird das Fortbildungsbudget eingesetzt? Also da muss man auch im Rathaus genauer hinschauen.
Gemeinderat war noch die zweite Frage.
Ja, Gemeinderat haben wir einen Frauenanteil von knapp 33%, also 15 von 45 Mitgliedern. Da geht noch mehr.
Da geht noch viel mehr.
Da geht noch viel mehr, genau, bei allen Parteien muss man dazu sagen. Aber es geht da noch schlechter, wenn man sich den Kärntner Landtag anschaut. Also da finde ich die Situation ja wirklich, wirklich schlecht. Also da haben wir nur 17% der Abgeordneten, die weiblich sind, also nur 6 von 36 Mitgliedern. Und das ist wirklich, wirklich wenig.
Auch bei den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, ja. Diese Zahl ist, glaube ich, sogar noch niedriger.
Ja, noch niedriger, ja.
Ein Wort, wenn es um Frauenpolitik geht, hört man immer wieder, nämlich das Wort Quote.
Mhm.
Braucht es Quoten oder regelt sich Gleichstellung von selbst?
Also ich glaube, wenn sich Gleichstellung von selbst regeln würde, dann würde man den Podcast wahrscheinlich anders führen. Also dann würden wir über bestimmte Themen nicht sprechen. Die Quote ist für mich persönlich ein schwieriges Thema, weil die sogenannte Quotenfrau, um das jetzt unter Anführungszeichen zu setzen, einen sehr schlechten Ruf hat. Also dass dann vor allem bei Frauen hinterfragt wird, ob sie die Kompetenzen aufweist oder es werden Kompetenzen abgewertet, weil es ist ja die Quotenfrau, so überspitzt gesagt. Oder da ist es vor allem so, wenn das Thema relevant werden würde, also es ist ja auch rechtlich genau geregelt, dass wenn jetzt eine Frau und ein Mann gleich qualifiziert wären und Frauen in Führungspositionen unterrepräsentiert sind, dann greift diese Quote. Und ich muss sagen, ich war jetzt in den letzten Jahren bei sehr vielen Personalauswahlverfahren der Stadt Villach zum Beispiel dabei und da war das absolut noch nie Thema, dass ich als Gleichbehandlungsbeauftragte auf diese Quote pochen habe müssen.
Okay, Gleichbehandlungsbeauftragte, kannst du das ganz kurz erklären?
Die Stadt Villach, genauso wie die Stadt Klagenfurt, das Land Kärnten, sind verpflichtet, eine Gleichbehandlungsbeauftragte einzusetzen. Also da gibt es ein eigenes Landesgesetz, die zuständig ist, wenn Diskriminierung am Arbeitsplatz passiert oder sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Und in Villach sind wir, also ich und meine Stellvertretungen, weil allein schaffe ich diese Anzahl an Hearings, die es gibt, nicht, auch in das Personalauswahlverfahren involviert.
Das heißt, ihr seid ganz konkret bei jedem einzelnen Hearing mit dabei?
Jedes schaffen wir zeitlich tatsächlich nicht, aber bei den meisten.
Das, was du gemeint hast, ist, dass die Debatte ja nicht nur immer konstruktiv ist, sondern es geht ja oft tief ins Ideologische hinein. Wie spürst du das?
Ich glaube, die Debatte wird oft auch emotional geführt bei diesem Thema. Und ich glaube, dass es deshalb so ein gesellschaftlich diskutiertes Thema ist, weil wir es einfach in unserer Sozialisierung und auch in den letzten Jahrzehnten auch gewohnt waren, dass Führung männlich ist. Es gibt auch einige Studien, die sagen, dass Führungskompetenzen, die man einer klassischen Führungskraft zuschreibt, auch eher männlich besetzt sind. Zum Beispiel ein starkes Auftreten oder ein gewinnorientiertes Handeln. Das sind Durchsetzungskraft, das sind Eigenschaften, die man eher Männern zuschreibt als Frauen. Da ist ja dann oft die Diskussion, führen Frauen anders als Männer? Da gibt es ja auch Studien, die sagen, ja, Frauen führen gemeinwohlorientierter oder sind sozialer. Und ich glaube, dass die Diskussion schon richtig ist. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen, aber man muss da einfach die Vorteile von und für beide erkennen und dass einfach das Miteinander wichtig ist.
Jetzt sind Maßnahmen wie Gendern oder die veränderte Hymne wirklich wichtig. Und ich weiß, dass das jetzt sehr glattes Parkett ist, weil mein Eindruck, und ich bin ja wirklich viel unterwegs, ist, man macht es mit solchen, unter Anführungszeichen, Nebensächlichkeiten, Gegnern von Gleichberechtigung manchmal sehr, sehr leicht. Weil sie hängen sich dann nur auf dieses Thema auf und man debattiert nicht mehr über das Gesamte und man wird unsachlich. Wie ist da deine Meinung?
Also die Frage nach dem Gendern ist immer eine meiner Lieblingsfragen.
Das denke ich mir.
Ja, kriege ich recht oft. Also für mich persönlich ist es überhaupt keine Frage, ob gegendert wird oder nicht. Es ist ja das Argument, dass es die Lesbarkeit einschränkt oder dass es in irgendeiner Art und Weise anstrengend ist. Das Argument greift für mich einfach nicht mehr, weil wenn man es selbstverständlich in seine Sprache übernimmt, dann ist es auch nicht mehr anstrengend. Aber ich verstehe, was du meinst, weil man sich vor allem mit dem Thema Gendern dann so lange aufhält, wie gendert man richtig, was verwendet man jetzt, dass das vielleicht von anderen Problemen ablenkt. Aber ich würde dir nicht sagen, wenn die anderen Probleme gelöst werden, das ist ja nicht der Fall. Also wenn wir alle anderen Probleme lösen, dann können wir uns über das Gendern gerne unterhalten, so quasi. Ich finde Gendern deshalb wichtig, weil Sprache einfach unsere Wahrnehmung verändert und insbesondere auf Kinder bezogen. Also es macht für Mädchen und für Burschen mit Sicherheit einen Unterschied, ob Männer und Frauen genannt werden oder ob man jetzt immer nur von Ingenieuren, von Ärzten, von Forschern spricht oder ob man wirklich auch Ärztinnen, Ingenieurinnen, Forscherinnen, Pilotinnen, Astronautinnen nennt. Und es gibt auch sprachwissenschaftliche Studien, die sagen, dass das die männliche Form, wenn man sagt, ja, Frauen sind ja mitgemeint, wird aber nur als männlich verstanden. Und wenn man sich dann junge Mädchen anschaut und zu jungen Mädchen sagt, du kannst alles werden, was du willst, aber Frauen sind nicht einmal in der Sprache sichtbar, geschweige denn, dass es Role Models gäbe, an denen man sich wirklich orientieren kann, dann glaube ich, verfehlt man da einfach etwas. Und man merkt da bei den jungen Generationen, dass das normal ist zu gendern.
Dann sind wir eh schon mittendrin in der nächsten Frage. Ich bin ja selbst Vater von einer jungen Frau. Meine Tochter ist 21. Und diese Frage habe ich mir auch schon oft gestellt, nämlich wie ticken junge Frauen heute?
Also mein Eindruck ist, dass junge Frauen heute schon selbstbewusst sind, dass sie Geschlechterrollen mehr hinterfragen. Es wird auch viel offener über Beziehung und Sexualität zum Beispiel gesprochen und dass vor allem die Selbstbestimmtheit über den eigenen Körper für junge Frauen und Männer, aber vor allem für junge Frauen ein wichtiges Thema ist. Ich habe mir in Vorbereitung auch eine Studie angeschaut, nämlich die Ö3-Jugendstudie aus dem Jahr 2025, wo zum Beispiel 83% der befragten Jugendlichen sagen, dass es im Jahr 2025 selbstverständlich sein sollte, dass Väter ein Jahr in Karenz gehen. Oder dass über 70% verneinen, dass die Care-Arbeit, also die Kinderbetreuung, die Pflege, die Hausarbeit eher Frauensache ist.
Jetzt machen wir einen Blick in die Zukunft. Wenn du dir für Villach 3 konkrete Verbesserungen wünschen dürftest, welche wären das?
Also ich würde am Wunsch vielleicht direkt an die Stadt Villach als meine Arbeitgeberin richten. Also wirklich einmal sich mit dem Thema Gender Budgeting auseinanderzusetzen und das auch wirklich umzusetzen. Also sprich, dass einfach der Finanzhaushalt, also die Einnahmen und Ausgaben auch wirklich auf Gendersensibilität geprüft werden. Also wohin fließen Gelder, welche Maßnahmen kommen eher Männern zugute, welche kommen Frauen zugute. Also dass man sich da den aktuellen Haushalt anschaut. Was ich mir wünschen würde und was auch, glaube ich, meine Arbeit erleichtern würde, ist, wenn man nicht immer die Frauenthemen so in eine Ecke schiebt. Was sind Frauenthemen? Das sind gesellschaftliche Themen, das sind Themen, die Männer und Frauen beschäftigen und dass das nicht immer so, ja, das ist jetzt ein Frauenthema, damit beschäftigt sich das Frauenbüro so quasi, sondern dass da wirklich der Wert für die gesamte Gesellschaft erkannt wird und dass es eben Männer genauso betrifft wie Frauen und dass Gleichstellung einfach in alltäglichen Entscheidungen Priorität hat. Sei es jetzt in der Politik, sei es in der Verwaltung. Also, dass man da wirklich Entscheidungen bewusst mit dem Blick, wem kommt das jetzt zugute, schließe ich eventuell eine Gesellschaftsgruppe aus oder kann man eine Gesellschaftsgruppe mehr in diese Entscheidung inkludieren? Also, dass es wirklich eine Priorität hat. Einen konkreten Wunsch habe ich zum Beispiel, wenn das nächste Mal Ehrenzeichen vergeben werden, dass man da auf ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Männern und Frauen schaut. Ich habe mir das vom letzten Jahr angeschaut, von 16 Villacherinnen und Villachern waren nur 2 weiblich. Da geht noch mehr.
So, und jetzt, was kann jede und jeder Einzelne tun, um Gleichstellung im Alltag zu fördern? Weil manche Männer glauben, wenn sie gendern, ist das schon gut genug.
Also es kann einmal jeder in sein eigenes Umfeld schauen, vielleicht eigene Positionen hinterfragen, eigene Haltungen hinterfragen. Einmal schauen, wie partnerschaftlich ist meine Beziehung zum Beispiel wirklich oder welches Vorbild möchte ich meinen Kindern sein, und zwar Mädchen als auch Burschen. Was ich mir von Männern generell mehr wünschen würde, ist, dass sie zum Beispiel auch Sexismus aufzeigen und auch sich dagegen positionieren. Also wenn man jetzt einen sexistischen Witz hört zum Beispiel oder wenn abwertend über Frauen gesprochen wird, dass man da einmal als Mann sagen kann, hey, das ist nicht in Ordnung. Oder hey, wie behandelst du deine Frau? Wie sprichst du über Frauen? Weil ich glaube, dass es viele Männer gibt, die ja andere Einstellung haben, und die würde ich mehr bitten, sich zu äußern. Es müssen nicht immer nur wir Frauen sein, die auf sowas aufmerksam machen.
Ja, liebe Alisa, herzlichen Dank für das sehr interessante Gespräch. Gleichstellung ist kein Symbolthema für einen einzigen Tag im März. Sie entscheidet über Einkommen, Chancen und Lebensqualität. Und wenn wir über Frauenrechte sprechen, sprechen wir also nicht nur über eine Nische, wir sprechen über die Hälfte der Bevölkerung. Du hast das ja schon ganz richtig gesagt. Und über die Zukunft unserer Stadt. Danke fürs Zuhören. Und vielleicht nehmen wir vom heutigen Gespräch eines mit: Fortschritt passiert nicht von selbst, aber beginnt oft mit der richtigen Frage.